Episode 289 – Aufbau einer Lean-Lernkultur. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich James Newell bei mir im Podcastgespräch. Er ist Amerikaner, aber lebt schon seit 1995 in Deutschland. Er ist Berater und Begleiter für strategische Entwicklung. Hallo James.
Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, du bist ja schon das zweite Mal dabei. Heute haben wir auch wieder ein spannendes Thema, aber stell dich gern nochmal, für die, die dich beim ersten Mal nicht gehört haben, ist ja schon eine Ecke her, stell dich gern nochmal in 2-3 Sätzen den Zuhörern vor.
Okay, perfekt. Ja, mein Name ist Eric James Neville. Also ich bin im Moment seit 26 Jahren in Deutschland. Mein Rufname ist James, wie Dinner for One, kennt vielleicht jeder Deutsche. Bin ursprünglich aus New York. Ich sage inzwischen aus Kanada, einfach dass ich die ganzen Fragen wegen Trump oder politische Fragen oder sonst was, kann ich komplett aus dem Weg gehen. Wenn ich aus Kanada komme, dann bin ich irgendwie für die meisten Leute uninteressant. Und dann kann man schneller zur Sache kommen, statt ständig über die USA sprechen zu müssen. Deutsche Frau, Gott sei Dank. Und 5 Kinder, von 26 bis 6.
Okay.
Ja.
Ja, da wird es auch nicht langweilig.
Wie bitte?
Da wird es auch nicht langweilig, schätze ich.
Ja, genau. Es ist immer alle geile zu Hause, ja.
Okay, gut. Jetzt haben wir uns heute im Vergleich zum letzten Mal, wo es ja um Lean International geht, also auch da nochmal ein Tipp an alle Zuhörer, definitiv eine lohnenswerte Episode, die Nummer 125. Aber heute geht es um Lean-Lernkultur, speziell auch um den Aufbau einer Lean-Lernkultur. Und da zum Einstieg vielleicht auch eine Definitionsfrage. Was charakterisiert für dich auch grundsätzlich eine Lernkultur?
Ja, für mich das ist eine sehr gute Frage. Also eine Lernkultur zeichnet sich durch transparente, messbare und geplante Mitarbeiterentwicklung. Mhm. Was ich meine bei transparente ist das, oder transparente Mitarbeiterentwicklung ist, dass man kann vor Ort sehen, dass Mitarbeiter lernen dürfen und lernen können. Mhm. Auch befähigt und auch ermöglicht, dass sie lernen können. Das auf klassischen Shopfloor Boards oder Office Floor Boards oder wie wir das nennen, da gibt es eine ganz klare Möglichkeit, eine Transparenz in die Lernmöglichkeiten und es ist auch messbar. Und gibt es diesen, die ist auch geplant. Das heißt, nicht nur die MEG, in einem Mitarbeiterentwicklungsgespräch einmal im Jahr, das wird kürzeren Zyklus geben, das ist planbar, messbar und ganz, ganz klar transparent. Und so klassische Quali-Matrix oder Kompetenzmatrix ist gut, aber es ist oft nutzlos, wenn es nicht prozessorientiert ist. Wenn Abweichungen in die Prozess vor Ort, wo der Mitarbeiter tagtäglich zu tun habe, wenn Abweichungen passieren und es gibt keinen Analysen, die möglicherweise zurückführen auf fehlende Kompetenzen oder fehlende Qualifikationen, dann ist eine Quali-Matrix, eine Kompetenzmatrix nutzlos, wenn es nicht prozessorientiert, vor Ort und auch benutzt durch Abweichungen zu sagen, ja, gutes Beispiel OEE. Also OEE ist, kennt jeder, viele Zuhörer, aber wenn ich ganz klar ausschließe, wo ich die Probleme habe, entweder intern oder extern, Einflüsse, oft kommt es auf Qualifikationen, viele Kompetenzen und die Abweichung kann ich nutzen, um eine Quali-Matrix oder eine Kompetenzmatrix in den Mitarbeiter vor Ort eine Lernmöglichkeit anzubieten. Und ja. Wenn ich vor Ort solche Sachen sehe, dass die Führungskräfte, dass die Mitarbeiter nutzen, auch Abweichungen, das Lernen zu ermöglichen. Das sind so Eigenschaften oder grundsätzliche Züge zu einer Lernkultur.
Ja, mir kam auch gleich der Gedanke bei der Transparenz, eben, dass auch alle Beteiligten das wahrnehmen, speziell die Lernenden, habe ich immer mal wieder so das Gefühl,
dass Dinge ja ganz schnell auch so selbstverständlich werden und man erkennt gar nicht mehr, wo man denn in Anführungszeichen herkommt, oder?
Ja, ja, es ist diesen Annahme, also ihr kennt eine Annahme auf Deutsch, ne? Etwas anzunehmen. Mhm. Und auf Englisch heißt das Wort assume.
Ja.
Und interessanterweise, wenn ist es gefährlich, etwas anzunehmen, weil auf Englisch ist you make an ass out of you and me. A-S-S-U-M-E.
Ja.
Die Buchstaben. Das ist die Annahme in Lernkultur, dass die Menschen was lernen. Das anzunehmen ist oft sehr gefährlich, weil die Annahme ist dann macht ein Esel aus uns beide.
Ja, und dann glaube ich, kommt natürlich auch wieder so ein kultureller Aspekt unter Umständen rein, also kulturell im Sinne von jetzt nicht unbedingt Unternehmen, sondern mehr verteilt auf Nationen. Wenn ich halt frage, auf Schwäbisch, hast du das verstanden? Dann gibt es halt Kulturen, wo in der Regel immer ein Ja kommt, egal ob man es verstanden hat oder nicht.
Genau, dann das ist der höchste Motiv der Menschen, sich selbst vom Scham zu schützen.
Ja.
Und wenn ein Mensch etwas nicht weiß und wird gefragt, haben Sie das verstanden, ist oft die Antwort ein Vorwand, wenn es tatsächlich nicht verstanden war, um sich selbst zu schützen.
Ja.
Ich, mein Background, wie ist es? Ich bin kein klassischer Ingenieur in der Industrie. Ich habe Verhaltenswissenschaft studiert.
Mhm.
Der Mensch schützt sich mit alles, was er hat, um sein sich zu gewahren.
Ja.
Und oft, ja, hat er verstanden. Aber dann nach dem dritten, vierten, fünften Mal, fängt das Mitarbeiter unter den Teppich zu kehren und zu verdecken, was er nicht weiß. Und das ist auch diese Annahme. Ich nehme an, er hat es verstanden. Nein, das ist oft der größte Fehler überhaupt.
Ja, und das andere Extrem, was es natürlich auch gibt, da kommen wir vielleicht dann auch nochmal dazu, wenn dann irgendwie ein Fehler passiert, dann ist die Maßnahme, ja, Mitarbeiterschulung. Was aber nicht notwendigerweise das Richtige ist.
Richtig. Also die Mitarbeiterschulung, die Frage ist, wer gibt die Schulung? Ist es ein Mitarbeiter, der Schulung gibt, oder ist es eine Führungskraft, der Schulung gibt?
Mhm. Ja.
Die Frage ist, wenn ich einen Fehler in meinem Team habe oder ich habe einen Fehler im Prozess oder ein Fehler wird gemacht, die Frage ist, wenn eine Führungskraft eine Schulung anordnet und von jemandem von draußen oder sich selbst das zeigt, wie das richtig gemacht ist, richtig gemacht wird, der Effekt ist oft nicht der gleiche und auch nicht sehr verstanden oder nicht verinnerlicht. In meinen Erfahrungen, ich ermögliche der Person, der den Fehler gemacht hat, seine eigene Lösung, wie das nicht wieder vorkommt, und dann ist auch sein Mitstreitender diesen Learning-Kultur, das ist im Prinzip ein Teil davon, durch Fehler zu lernen, auch was er gelernt hat durch den Fehler und was er weitergeben kann, dass er selbst die Schulung hält oder selbst die kürzesten Stand-up hat, um die Learnings, was habe ich gelernt, was werde ich nächstes Mal besser machen. Das heißt nicht, dass es von allen so angenommen wird, aber es ist ein ganz anderer Touch. Wenn eine Person selbst den Fehler gemacht hat, hat die Möglichkeit, das zuzugeben, daraus zu lernen und sein Learning zu teilen mit seinen Kollegen. Der Effekt ist viel, viel größer, als die Leute einfach in eine Mitarbeiterschulung reinzustecken und dann steht irgendwelche Führungskräfte da, der möglicherweise seit 2 Jahren den Prozess nie tatsächlich umgesetzt hat. Also.
Ja, und ganz oft ist da irgendwo fast dann schon eine Alibi-Veranstaltung. Man kann einen Haken setzen im 8D-Report oder so. Ja, Mitarbeiterschulung.
Ja, genau. Aber letztendlich ist es, die Nachhaltigkeit ist gering.
Genau. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, ziemlich allgemein über Lernkultur gesprochen. Wenn wir es jetzt eben in den Lead-Kontext übertragen, möchte ich mal sagen, oder konkreter werden, kommt jetzt noch irgendwas dazu, wenn ich das halt in der Überschrift oder unter der Überschrift Lean betrachte?
Genau.
Mal von Lean-Inhalten abgesehen natürlich.
Genau. Also ich glaube, einfach nur eine Basis zu schaffen, wir müssen Lean erstmal definieren. In der Definition von Lean werden wir auch dann diesen Lernkultur erkennen können. Wenn ich über Lean spreche, ich spreche über ein Gleichgewicht zwischen KVP, das sind die Werkzeuge, kontinuierliche Verbesserungsprozesse, das sind Werkzeuge, die man nutzt, um die kontinuierliche Verbesserungsprozess anzustreben, umzusetzen, an Leben zu halten, und Respekt für den Mensch. Und das ist das lernende Aspekt davon. Das heißt, Respekt für den Mensch ist zweifaltig, oder muss man überlegen, wie ich das auf Deutsch bringe, aber Respekt für den Mensch ist, hat der Mitarbeiter das, der Werkzeug verstanden, wie er das anwendet, hat er die Werkzeug auch verinnerlicht, hat er das Werkzeug möglicherweise gekauft, also gekauft im Sinn von, ich weiß, warum ich diesen Werkzeug, weil ich war geschult, ich dürfte mit diesem Werkzeug was lernen, ich mache nicht nur ein 8D-Report, weil ich muss, ich lerne was durch einen 8D-Report, dafür habe ich auch diesen Werkzeug zu lernen, oder Ishikawa, oder 5Y, alle verschiedenen Lernwerkzeuge, alle verschiedenen KVP-Werkzeuge in die KVP-Prozess, diesen Balance, wenn ich das nutze als ein Lern, der Lerneffekt, was lerne ich aus einem 8D-Report? Und der Mitarbeiter oder die Person, die das anwendet, hat die Möglichkeit, diesen lernenden Aspekt, dann ist der Respekt für Mensch geschafft. Mhm. Viele Lean-Implementierer weltweit, nicht nur Deutschland, implementieren Werkzeuge mit einem Frist- oder Sterb-Mentalität. Ist das richtig? Vielleicht so hart, aber ja, hier ist Shuffle Management, mach mal. Ja. Ich mache so 2 Wochen, ich mache einen Workshop, implementiere das Ding oder Swimlane oder sonst was, Wellstream-Design, Wertstrom-Design. Einfach reinkommen, Experte, der Mensch versteht nur Bahnhof, und dann ist das, hat nicht mit Respekt für Mensch zu tun. Respekt für Mensch Aspekt, was ich glaube, bedeutet auch, dass die Menschen, die das Werkzeug nutzen, diesen Prozessen, diesen verschiedenen Dingen, um den KVP-Prozess am Leben zu halten, das sind die Werkzeuge, die der Mensch nutzt, entweder gern oder weil er muss. Und wenn er das gern nutzt, wird er seine Lernkultur, das wird benutzt, in der Lernkultur aufrecht zu halten und auch zu tabellieren, auch anzupieksen. Mhm. Ich habe ein ganzes Team von Lean, Lean nicht kenne, also die waren alle komplett, Lean war für die komplett frisch, oder die haben schlechte Erfahrungen mit Lean gehabt, ne, das Lean Six Sigma, alles möglich, haben die schlechte Erfahrungen gehabt, und ich hätte die Möglichkeit, Lean komplett mit denen neu zu gründen. Und die haben selbst 5S, selbst Ishikawa, selbst Shopfloor Management, die haben sich selbst geforscht, was es bedeutet, die haben gelernt, was es bedeutet, indem dass sie das angewendet haben. Und als die dann später die Training-Inhalt um anderen Abteilungen 5S für Ordnerstrukturen beizubringen, haben die entdeckt, wir machen 5S die ganze Zeit. Mhm. Sie haben 5S gelernt, ohne die Terminologie zu nutzen. Und dann haben die erkannt, das ist 5S, das ist ein Lean. So, die haben das Learning by Doing in eine ganz andere Art und Weise. Und jetzt sind das Team ein großer Verfechter, die haben Lean richtig verinnerlicht, weil ich glaube, der Respekt für Mensch war da. Nicht nur Werkzeuge, frisst oder stirb.
Ja, jetzt hast du das Thema Transparenz gebracht, Mensch im Allgemeinen. Jetzt gibt es natürlich bestimmte, in dem ganzen, nennen wir es mal, Lernszenario, gibt es natürlich verschiedene Rollen auch von Menschen. Also es gibt Führungskräfte, es gibt die Mitarbeiter, vielleicht die Führungskräfte nochmal ein bisschen spezieller, wenn ich an die Unternehmensleitung denke. Was würdest du sagen, was für eine Denke möchte ich es mal nennen. Also was für eine Einstellung zum Lernen sollten Führungskräfte, Mitarbeiter, aber eben auch eine Unternehmensleitung mitbringen, damit es wirklich gut funktioniert, damit ich es wirklich schaffe, eine Lernkultur eben aufzubauen.
Also gute Frage. Ich stelle eine Gegenfrage an die Zuhörer. Mhm. Für alle Führungskräfte, die zuhören, wer ist euer Kunde? Ja. Wenn ihr sagt, dein Endkunde ist meine Kunde, ist es Ford oder Sunshine für irgendwelche Kunde, irgendwelche Auslieferungen. Der Endkunde ist meine Kunde, wenn ich ausliefer. Wenn ihr sagt, dass meine Kunde der Endkunde ist, liegt der schon teilweise richtig. Aber dein erster Kunde ist eigentlich euer Mitarbeiter. Und die Frage ist, warum? Weil die kaufen euer Führungsstil ab oder nicht. Ein Kunde kauft etwas. Und entweder der Mitarbeiter kauft euer Führungsstil, indem dass du die ermöglicht zu lernen oder nicht. Du führst die zu einer lernenden Kultur, du führst die, dass sie selbst lernen dürfen, oder es ist nur ein Top-Down-Ansatz. So eine Führungskraft, egal welche Ebene, hat die Aufgabe in erster Linie, sein Mitarbeiter als lernender Kunde zu sehen, als Erstkunde. Wie Steve Jobs sagt, zufriedene Mitarbeiter ermöglichen zufriedene Kunde. Einen ganz anderen Fokus. Und diese Mentalität, um eine Lernkultur zu ermöglichen, muss ich meinen Mitarbeiter sehen als Kunde und ich muss die etwas liefern können, dass die lernen können. Die muss eine Zeit geben zu lernen, muss eine ganz klare Möglichkeit zu lernen, nicht nur 100% Leistung. Ja. Ein gutes Beispiel, ich habe in meinen Teams in den letzten mehreren Jahren in Führungspositionen, ich habe eine 80-20-Regel. 80% die Stunden, die 30 oder 40, kommt davon, was der Mitarbeiter hat, für einen Vertrag hat, 80% sind für Leistung, für Tätigkeiten und 20% ist dann für Selbstorga und Weiterbildung. Die haben ganz gezielte Zeit, ist es bei 40-Stunden-Vertrag ist ein Tag, 8 Stunden, aufgetaut an einen Tag oder 3 Tage oder 5 Tage, wie die das machen. 20% ihrer Stunden haben sie zu investieren in Selbstorganisation, sich selbst zu organisieren. Aber ich glaube, das bringt Effektivität später. Ich kriege mehr von meinen 80% später, wenn die gut organisiert sind. Und zweitens, sich selbst weiterzuentwickeln. Entweder durch Coaching durch mir oder irgendwelche Podcasts oder sonst was. Die haben sich selbst weiterzuentwickeln. Und das ist eine Voraussetzung. Ich fordere das ein, wo sie 20% dieser Woche, wo du dich selbst in dich selbst investiert hast. Und diesen 80-20-Regel, das ich habe, ist etwas, was ich mitbringe, was ich für meine Führungskräfte auch erwarte.
Ja, bei den Stichworten mit dem Mitarbeiter als Kunde, also der Lerner als Kunde, kam natürlich sofort der Satz aus dem Training with an Industry in den Sinn, wenn der Schüler nicht gelernt hat, hat der Lehrer nicht gelehrt. Und ich glaube, das drückt das perfekt aus, was auch du gerade gesagt hast.
Richtig, ja, das ist entscheidend. Also wir kennen auch, dass viele Schulungen oder Workshops oder Training, dass der Kunde oder der Mitarbeiter behält ungefähr 10%. Die Frage ist, wie schaffen wir einen höheren Quotient? Wie schaffen wir, dass die 10% überhaupt angewendet werden? Und da ist die Frage, wie lernen wir? Lernen wir, also bei mir ist GoGamba vor Ort, praktische Anwendung, praktische, sehr, sehr viel On-the-Job-Development, On-the-Job-Training, also lieber durch ein lernender, durch ein gesunder, sicherer Lernumfeld, wo die viele dürfen, wo die viele machen dürfen, aber daraus was gelernt wird. Ich nutze das Bild von der Autobahn. Der Autobahn habe ich ein Ziel, aber ich habe meinen Leitplanken links und rechts. Und in der Mitte habe ich 2, 3 oder 4 Bahnen. Kommt darauf an, wie reif der Mitarbeiter ist, ist seine Leitplanken breiter. Der hat vielleicht 4 oder 5 Lanes. Und meine Aufgabe als Führungskraft ist, gemeinsam diesen Ziel und ihm die Möglichkeit, sich selbst zu führen in Lernen, in seine Tätigkeiten, dass er was lernt, wie er vorankommt. Und ich bin da, um ihm von diesen Leitplanken zu schützen. Er dürft sich frei bewegen und daraus, der dürft auch anstoßen. Der dürft auch kleine Fenderbände bekommen. Der dürft sich auch an den Leitplanken anknallen. Ich bin da, um die Leitplanken zu sagen, hey, ich bin da, ich bin nicht da, um zu tadeln, ich bin da zu sagen, hey, das ist die sichere Lern-Environment, wenn du bei der Arbeit bist. Also im Prinzip, es muss eine lernende Arbeitskultur geben, wo Menschen lernen dürfen durch viele. Und es ist meine Aufgabe, die Risiko abzuschätzen, wie weit dürfen die durch viele lernen. Natürlich ist auch ein wirtschaftlicher Aspekt dran.
Ja. Gut, jetzt könnte ich mir vorstellen, vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere Führungskraft sagt, ja, also das ist ein Spruch, den wir, glaube ich, alle schon mal gehört haben, aber mit meinen Mitarbeitern funktioniert das nicht. Also sprich, wenn in Anführungszeichen eine wahrgenommene, vielleicht Unwilligkeit, vielleicht noch von früher Jahrzehnte her aus der Schule schlechte Erfahrungen gemacht mit Lernen, kein Spaß und so weiter. Was ist so ein bisschen dein Tipp vielleicht an eine Führungskraft? Wie schaffe ich Motivation? Wobei man sich auch schon wieder die Frage in den Raum stellen kann, kann man Motivation überhaupt schaffen, bei Mitarbeitern lernen zu wollen? Weil ich glaube, wenn ein Unwille da ist, wird es schwierig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also für Tipps für Führungskräfte, ich stelle immer die Führungskraft erstmal eine Frage, oder nicht eine Frage, ich stelle ihm eine Frage, weil die Kultur ist ein Spiegelbild von der Führungsmannschaft.
Ja.
So, wenn der Kultur uneffektiv, confused, durcheinander, firefighting, nicht lernen, egal was für eine Kultur das Firma hat oder das Team hat oder die Gruppe hat, ist immer ein Spiegelbild von der Führungsmannschaft. So, wenn ich einen Führungskraft, der genau das bringt, dann frage ich ihn, was lernen Sie im Moment? Was haben Sie für eine Lernkultur bei Ihnen? Entwickeln Sie sich selbst weiter. Wenn Sie sich selbst nicht weiterentwickeln, können Sie nicht erwarten, von Ihren Mitarbeitern weiterzuentwickeln.
Ja.
Sich selbst zu interessieren dafür. Das ist diese Vorbildfunktion.
Ja.
Und meistens dort dann fängt es schon an, dass die Führungskräfte fangen an zu stottern.
Ja.
Meistens genau die Leute, weil die Leute, die eine Lernkultur ermöglichen für ihre Mitarbeiter, die sind oft selbst Lernende.
Und ja, die Vorbildfunktion, glaube ich, ist da ganz entscheidend. Und ich glaube auch da, wie an vielen anderen Stellen auch, haben Menschen, Mitarbeiter ja ein sehr feines Gespür dafür. Ist es nur aufgesetzt oder wird es selber gelebt?
Ja, für mich ist dann auch, ich stelle auch Führungskräfte die Frage, ist Lernen ein Teil von ihrem Führungsstil, wo sie sich selbst führen? Zum Beispiel bei mir, mein Mission ist, mich obsolet zu machen, indem dass ich Mitarbeiter befähige, sich selbst zu führen, sich selbst Lernen beizubringen, sich selbst lernen zu lernen, dass ich irgendwann nicht mehr gebraucht bin. Und das ist mein Lebensmotto im Prinzip. Ja? Und ich stelle immer der Führungskraft die Frage, haben Sie eine Vision, wo Sie hinwollen in den nächsten 3 bis 5 Jahren bezüglich Lernen, Ihre Abteilung, Fachkompetenzen, egal was es ist in der Lernkultur? Weil wenn er nichts hat, ist er meistens ein Mitläufer. Führungskräfte ohne Vision sind Mitläufer. Vielleicht eine harte Aussage, aber ich führe meinen Mitarbeiter irgendwo hin. Führungskraft. Ich führe Kräfte irgendwo hin. Die Frage ist, wo? Ich liebe so Spiel mit Worten, ne? So Leadership. I lead my ship. The question is where.
Ja, ja, absolut. Absolut. Gut, wenn man, jetzt gibt es ja, ich glaube, auch im Lean generell und beim Lernen natürlich auch unterschiedliche Ansätze. Zwei so Klassiker, das Thema Top-Down oder Bottom-Up. Und jetzt mal hier eben angewendet auf das Thema Lernkultur, Lean-Lernkultur, glaube ich, sind auch beide Aspekte relevant. Im Sinne von, wo haben wir eine hohe Notwendigkeit, wo haben wir sowas wie nice to have? Was ist da deine Einschätzung?
Also, bottom-up ist nur möglich, wenn ein klares Ziel und Richtung vorgegeben ist oder ist gegeben. Dann kann ich bottom-up, dann kann ich den Mitarbeiter in bottom-up engagieren. Wenn Management klare Vorstellung, wo soll die Firma hin? Die Wie- und Mit-Wem-Frage ist dann, wo Bottom-Up möglich ist. Ich habe ein Prinzip, das heißt, Mitarbeiter wahrnehmen, ernst nehmen und einbinden. Aber ich kann Mitarbeiter nicht wahrnehmen, nicht ernst nehmen, nicht einbinden, wenn ich selbst keinen Plan habe. Oder ich kann nicht der Vision oder der Richtung oder Strategie, wenn es gibt keine Richtung vom Top-Down. Also im Prinzip gibt es ein Ziel. Das ist die Verantwortung der Führungskräfte, diesen Vision vorzugeben, wie das gestaltet und wie das genau aussieht, welche Farben diesen Bild hat von der Vision. Das ist, wo wir seine Mitarbeiter engagieren können und sagen, hey, wie stellt ihr die Zukunft vor? Was braucht ihr für Kompetenzen? Was braucht ihr für eine Zukunft? Was braucht ihr für Unterstützung? Aber diesen Grundraster, diesen Grundstruktur von das Zukunftsbild muss von der Führungskräfte kommen. Dafür sind die auch gut bezahlt. Dafür haben die alle studiert. Und die Frage ist es, Bottom-up versus Top-down. Top-down kann man komplett alles micromanagen, auch die Ziele vorgeben. Klassisch Ocean Connery, wo ich einfach vom Top-down durchprügel. Aber das ist nicht Ocean Connery. Ocean Connery ist auch die gleiche Sprache sprechen mit seinen Mitarbeitern. Die Leute abholen zu fragen, wie kann ich die Ziele mit euch erreichen? Welche Prozesse beherrscht ihr? Wo habt ihr die Probleme? Wo habt ihr die Herausforderungen? Das Ocean Connery ist eine Methode, um einen Bottom-up zu ermöglichen. Aber heutzutage wird Ocean Connery oft einfach als Top-Down-Ansatz. Und oft sind wenn es eine Richtung gibt oder einen klassischen Ocean Connery oder Balanced Scorecard, alles mögliche. Balanced Scorecard ist etwas besser, dann gibt es eine extra Perspektive, wo es ganz klar über Mitarbeiterentwicklung gibt. Wenn eine gute Balance gibt, kann man Bottom-up sehr gut engagieren, mitzumachen und mitzuwirken, aber ohne Top-Down-Ansatz in Form von Richtung wird die Bottom-up gar nichts möglich. Da wird im Prinzip, das ist einfach nicht möglich.
Ja, und ich glaube, ich muss es halt dann eben auch als Führungskraft, als obere Führungskraft auch wieder vorleben und nicht im Sinne von ganz krass vielleicht wegdelegieren, so nach dem Motto, macht ihr mal.
Ja, das ist entscheidend. Und das Vorleben ist das Schwerste, aber dafür ist auch die Führungskraft meistens besser bezahlt.
Gut, jetzt hast du vorhin auch ein Stichwort genannt. Natürlich kommt es immer mal wieder vor, man hat schon mal Anläufe gemacht. So, und dann hört man die Aussage, ja, haben wir schon probiert, hat nicht funktioniert. Was ist deine Empfehlung? Aus welchen Gründen auch immer, wenn es schon mal Anläufe gab und es waren halt irgendwo Fehlschläge, man trifft dann auf sowas wie verbrannte Erde. Also sprich, ich will einen zweiten Anlauf machen. Wie unterscheidet sich der zweite Anlauf und was sollte ich idealerweise dort natürlich anders machen, wie beim ersten Mal?
Also okay, das ist eine sehr spannende Frage. Meine Erfahrungen in den letzten mehreren Jahren mit genau diesen Themen. Viele Firmen haben mit Lean oder mit Lean-Themen, die haben Anläufe gemacht, verschiedenen Berater sind gekommen, gutes Geld verdient mit der Beratung, aber letztendlich war das nicht nachhaltig. So gibt es sehr viele verbrannte Erde draußen bezüglich Lean, Lean Six Sigma, der ganzen verschiedenen Begrifflichkeiten. Und da gibt es sehr viele verbrannte Erde. Und meine Erfahrungen, was immer gut funktioniert hat, ist Demut in Offenheit. Das heißt letztendlich, wenn die Führungskraft die Verantwortung übernehmen für den Misserfolg, dass es nicht gelungen ist, und klar dazu steht, dass die Verantwortung lag bei den Führungskräften, das ist nicht gelungen und dass die nehmen die 100% Verantwortung, das ist nicht gelungen, weil es ist oft nicht richtig kommuniziert und keine Nachhaltigkeit, da gibt es verschiedene Gründe. Wenn eine Führungskraft die 100% der Verantwortung übernimmt, was ich nicht meine, ist dafür zu entschuldigen. Das ist, was ich nicht dafür stehe. Ich nehme Verantwortung, ich entschuldige mich nicht, weil ich habe damals Entscheidungen getroffen, die vielleicht waren nicht die beste, aber ich habe die getroffen, lieber eine schlechte Entscheidung getroffen als gar keins. Ich entschuldige mich nicht, aber ich nehme Verantwortung, ich lerne daraus und ich mitteile, was ich gelernt habe. Und wenn ich eine Lernkultur nachhaltig etablieren will, muss ich auch meine Fehler zugeben können, daraus kommunizieren, was ich gelernt habe, nicht dafür entschuldigen unbedingt, außer dass es eine tatsächliche Verletzung gab, Persönlichkeitsrechte oder sonst was. Das ist was anderes. Ich meine, rein für die Entscheidungen. Demut, Offenheit, mit der viele umgehen und ganz klar, was war gelernt, was hat der Führungskraft gelernt, an das offen kommunizieren, diesen Demut, diesen Ehrlichkeit, diesen Transparenz und Offenheit sagen, hey, hat nicht gelungen. Wir als Führungsmannschaft hat die House and Country Prozess überschätzt. Es ist viel schwerer, es gedacht zu implementieren. Ja, das ist so. Die viele haben wir gemacht. Das ist, was wir gelernt haben. Und das ist, was wir anderes machen würden. Wir möchten euch einbinden und wir möchten euch, ich mache so einen Vortrag, ich möchte euch Führungskräfte oder andere Mitarbeiter ganz klar Offenheit, Transparenz, was ist gut, was ist schlecht gelaufen und was hat man gelernt daraus. Und das öffentlich kommunizieren und mit einem gesunde Arroganz, eine gesunde Selbstverständlichkeit. Ja, viele ist viele, wir haben was gelernt und es muss keine arme Sau-Syndrom. Oh, wir haben so schlecht den Charme getroffen. Das ist genau, was der Mitarbeiter nicht braucht. Er braucht eine starke Mannschaft, eine Führungsmannschaft, die viele zugibt, daraus lernt, das Lernkultur spiegelt und sagt, das ist, was wir gelernt haben, das ist, was wir nächstes Mal anderes machen würden. Und es kann auch zu viele passieren. Das kann auch irgendwann eine falsche Entscheidung. Aber das tragen wir zusammen und wir wollen euch einbinden, um zu sehen, wo wir möglicherweise blind sind. Und das ist diesen Demut-Aspekt. Und well, ich glaube, Lernkultur fängt mit dem Management an.
Jetzt könnte man, also ich kenne so ein bisschen die Metapher auch und verwende es selber auch immer wieder. Kulturentwicklung hat sowas wie eine Reise an sich. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn ich eine Reise plane, dann nehme ich mir vor, ich fahre erst dorthin und dann ist das meine nächste Station, meine nächste Etappe. Inwieweit lässt sich diese Metapher wirklich, diese Reisemetapher, inwieweit lässt sich sowas wie auf sowas wie eine Kultur, eine Lernkultur übertragen? Oder muss man halt dann, was ich persönlich schon glaube, auch bereit sein, ein Stück weit eher vielleicht wie so ein spätmittelalterlicher Entdecker unterwegs zu sein und zu sagen, ja, ich setze die Segel, ich fahre los, aber ich weiß nicht, und ich glaube, dass auf dem anderen Ende des Meeres vielleicht Amerika ist, Kolumbus und so weiter, wo er dachte, er dort ist Asien, und dann entdecke ich aber was.
Genau, da bin ich der gleichen Meinung, weil ich allein diesen Cutter, die Cutter-Methode, die Improving Cutter-Methode, der Cutter-Coaching, diesen Komfortzone, diesen Lernzone, ist, wenn ich was lerne, ich muss in die Ungewiss, ich muss eine Offenheit für das Ungewiss, ich muss meine Lernfähigkeit ausbauen, um das zu tun, muss ich außerhalb von meinem Normal. Das heißt, ich muss außerhalb von meinem Norm, wie bei Columbus mit dem guten Beispiel, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich plane so gut wie möglich. Ich plane und überlege, was ich für Eventualitäten passieren könnte. Ich beuge vor, dass ich dass ich einen Plan habe. Ich beuge vor, dass ich so gut wie möglich, aber ich lasse einen gewissen Entdecker, Entdecker-Herz oder Entdecker-Wissbegier. Ja, Wissbegier ist, glaube ich, das richtige Wort. Und lasse eine Flexibilität, dass mein Learning Curve entweder kürzer oder lang. Es kann sein, dass ich über lange Zeit lernen müssen. Oder es kann sein, dass ich diese kleinen Learnings abhole, mehr Fundament baue, auf die Learnings was Neues probiere, einen neuen Schritt oder eine neue Stufe erreiche in das lernende Reise, dass ich entdecke Reise. So der erste Schritt ist die Mentalität. Also für mich ist der erste Schritt, ich möchte was lernen. Die Frage ist, wo fange ich an und wann fange ich an? Und es kann mit kleinen Schritten oder großen Schritten. Ich mache ein gutes Bild von einem Eichhörnchen. Ihr kennt ein Eichhörnchen, ne? Mhm. Diesen Bild von einem Eichhörnchen, der steht hoch auf seinen Hinterbeinen, hat eine Nuss oder so etwas in der Hand oder reibt die Hände zusammen und guckt mit diesen Spitzohren und guckt auf das Feld, das vor ihm liegt. Und er guckt überall mit diesen Wissbegier mit diesen Augen, da muss ein Nüsschen geben, da muss etwas geben, wo ich für mein Nest bauen kann. Diesen Neugier, der hat einen Plan, sein Nest zu bauen, der hat einen Plan, genug Fütter für Weihnachten, genug Fütter für zu weg, zu storen, für Winter. Der hat diesen Wissbegier, der weiß, dass Vögel über ihm möglicherweise auf ihm springen würden. Der ist immer auf diesen hyperaktiven Wachsamkeit, aber mit einem Wissbegier und probiert was Neues ständig. Hat er einen Plan? Der Plan ist aber flexibel genug. An diesem Bild von meinen Eichhörnchen oder Ohrkatzel, ne, so ein Dialekt, ist diese Mentalität, dass man haben müsste, um eine Lernkultur. Alles kann man nicht planen. Was man messen kann, soll das messen. Und langfristig, wenn wir eine Lernmentalität, ich möchte was lernen heute, an der Möglichkeit schaffen, was habe ich gelernt? Mit den Mitarbeitern, mit der Mannschaft, mit der Führungsmannschaft, egal welche Ebene, etwas etablieren. Was haben wir vor zu lernen dieses Jahr, dieses Quartal, diesen Tag, diese Stunde? Und was habe ich tatsächlich gelernt? Und was ist passiert? Klassische Kata-Methode. Was ist passiert? Was habe ich gelernt? Und was ist die nächste Herausforderung?
Ja, und im Grunde muss ich auch bereit sein, zu erkennen, dass ich es ja vorher nicht weiß, was ich lernen will. Weil wenn ich es wüsste, dann wüsste ich es ja und dann müsste ich es nicht mehr lernen. Also dieses Paradox muss man sich auch immer wieder, Sokrates glaube ich weiß, dass ich nicht weiß.
Ja. Und das ist die Frage. Die Frage ist, kann ein Mensch aus der Fenster sich so weit lehnen zu sagen, ich möchte was lernen, ich soll was lernen, ich darf was lernen. Und ich darf was lernen, muss von der Führungskraft kommen. Ja, sie soll was lernen, sie darf was lernen und ich ermögliche, dass sie lernen können. Und die Mitarbeiter und die Führungskraft haben eine Hand-in-Hand-Beziehung bezüglich des Lernens und das Kultur zu entwickeln.
Jetzt vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, wobei es eher vielleicht eine rhetorische Frage ist, weil ich vermute, dass ich deine Antwort schon kenne. Ich kenne zumindest meine eigene. Endet irgendwann das Thema Lernkultur oder kann man im Grunde sagen, so wie auch wieder meiner Ansicht nach verliehen generell, es ist kein Zustand, sondern es ist eben ein fortwährender Prozess und endet nicht.
Also im Prinzip, ich glaube, wie heißt der? Der chinesische, ich habe irgendwie einen Gehirnstau, der sagte, wenn man aufhört zu lernen, stirbt man. Also der Reise.
Wie bitte? Wie mit Wachstum letzten Endes auch. Eine Pflanze, ein Baum, der aufhört zu wachsen, der stirbt.
Der stirbt, genau. So das Lernkultur hat kein Ende, weil wir lernen, dass unsere Grenzen wird erweitert jedes 10 bis 12 Jahre. Das heißt, was wir für 10 bis 12 Jahre als wahr gehalten haben, hat sich inzwischen überholt. Das heißt, das Lernen, das menschliche Gehirn, wir nutzen was? 2% davon? Und wir haben so viel zu verstehen und so viel zu lernen über uns selbst, unsere Kultur, unsere Mitbewerber, Mitstreiter, Lebensmitstreiter. Wir haben so viel zu lernen über Lean und Lean-Implementierung und was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das ändert sich tagtäglich, weil wir haben verschiedene Menschen zu tun. Leute gehen und kommen. Wir haben verschiedene Kulturen, die sich reinmischen. Allein die Lernkultur in Japan ist ganz anders als die Lernkultur in China. Es sind ganz andere Kulturen, die in unserer Firma wird immer mehr und mehr international. Das heißt, wir haben Kulturen, die aufeinander abgestimmt sein müssen oder dürfen. So dass das Lernen wird nie ein Ende haben. Und das Lernkultur, der Lernkurve wird sich immer weiter, immer weiter entwickeln. Das ist diesen Prinzip, ne, der Selbstakzeptation oder von Maslow, das wird in Lernen nie geben. Ich kann nie auslernen.
Ja, das war jetzt ein gutes Schlusswort. Man lernt nie aus, glaube ich. Das ist auch so eine platte Weisheit, aber ich glaube, hier immer wieder zutreffend. James, ich fand es eine unheimlich spannende Unterhaltung und ich habe es definitiv jetzt nicht bereut, dass ich dich wieder eingeladen habe, dass du auch sofort gesagt hast, ja, bin ich dabei. Deshalb nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Ebenso. Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, was euch und Zuhörer mitzuteilen und bin gern bereit, Gespräche oder sonst was. Ich bin immer offen für was zu lernen.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit James Newell zum Thema Aufbau einer Lean-Lernkultur. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 289. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.